Puls. Spielwiese.
Was ich euch jetzt erzählen werde, ist tatsächlich passiert. Vor genau 100 Jahren kämpfte sich ein Klipper durch das tobende Meer. Doch dann kam Nebel auf, es war die reinste Waschküche. Aber dann sahen sie plötzlich ein Licht. Das musste das Leuchtturmfeuer sein. Aber es war ein Lagerfeuer, so wie dieses hier. Das Schiff wurde gegen die Felsen geschleudert. Und das Wrack ging unter. Und mit ihm alle Männer, die an Bord.
So hat das früher geklungen, wenn Opa am Lager oder Kaminfeuer eine Gruselgeschichte erzählt hat. Das hier eben, das war die erste Szene aus dem Gruselklassiker The Fog aus dem Jahre 1980. Lang ist's her. Heute ist dieses Feuer digital und brennt im Netz. Denn da gruselt es sich mittlerweile am allerbesten. Denn das Internet ist ein unheimlicher Ort, voll von Spuk, Grusel und unerklärlichen Mysterien. Der Geist steckt in der Maschine, im wahrsten Sinne des Wortes. Von ominösen Nachrichten aus dem Jenseits bis zu unheimlichen Webseiten und Videos, die aus dem Nichts auftauchen. Und natürlich lassen sich über das Netz auch ganz wunderbar urbane Legenden und Spukmythen in Hochgeschwindigkeit streuen und verbreiten. Dabei ist mittlerweile sogar ein ganz neues Horrorgenre entstanden und das nennt sich Creepypasta. Was sich dahinter verbirgt und wie das Internet eine neue Spukkultur hervorgebracht hat und was am Internet selbst eigentlich so unheimlich ist, das klären wir jetzt. Das Creepynet, wo der Grusel im Netz lauert. Heute unser Thema. Mein Name ist Ralf Glander. Willkommen in der Spielwiese. Eine weißgesichtige Schaufensterpuppe mit geschminkten Lippen und toten Augen. Ihre Arme und Beine sind unnatürlich lang, auf dem Kopf trägt sie eine blonde Perücke. Die Puppe steht in einem kleinen Zimmer, das von einer grellen Stehlampe unheimlich illuminiert wird. Draußen ist es pechschwarz. Die Schaufensterpuppe beginnt zu singen. Sie bewegt erst roboterhaft ihre roten Lippen und schließlich auch ihre Arme. Eine verstörend bizarre Szene wie aus einem David Lynch-Film. Und es wird immer seltsamer. Run, run und please leave? So weit, so unbehaglich und skurril. Doch dann kommt es richtig verstörend. Ein Schnitt. Die Kamera schwenkt bei Tageslicht über ein Waldstück und zoomt an einer bestimmten Stelle auf den Boden. Wieder ein Schnitt. Wir sehen die Roboter-Schaufensterpuppe. Genau, sie fühlt sich fantastisch. Und mir läuft ein unangenehmer Schauer über den Rücken. Was zum Teufel ist das? Und vor allem, was soll das? Dieses YouTube-Video wurde 2009 von einem User mit dem Namen Creepyblog hochgeladen und bis heute ist es sein einziges Video und es hat 8,5 Millionen Views, also eine ganze Menge. Mich selbst hat das Video, wo ich es zum ersten Mal gesehen habe, eiskalt erwischt und ich muss zugeben, auch einen eigentlich abgebrühten Horrorfan wie mich konnten diese 2,5 Minuten mit dieser Roboterfrau nachhaltig verstören. Vor allem in Kombination mit der urbanen Legende, die sich um das Video rankt, die findet man ganz schnell, wenn man ein bisschen weiter recherchiert im Internet. Und die geht so, angeblich heißt dieser singende Roboter Terra the Android und wurde von einem Frauenmörder gebaut. Terra trägt im Video dann auch die Kleidung der getöteten Frau und die wiederum soll im Wald vergraben sein, nämlich genau an der Stelle, die wir im Video sehen. Da stellen sich natürlich ein paar Fragen. Wollte sich der Mörder stellen und das Video ist eine Art Geständnis? Oder wird es seit seiner schrecklichen Tat von seinem Opfer verfolgt und hat deswegen das Video gemacht? Das sind Legenden, die bis heute im Internet kursieren und sich tatsächlich auch hartnäckig halten. Das mysteriöse Video zusammen mit der Legende um den Mörder ist so eine Art von Gruselstory, wie sie wirklich nur im Netz entstehen kann. Und das ist nur eines von zahlreichen Beispielen. Wie wurde unser Internet nun zum Creepynet? Darüber sprechen wir heute in der Spielwiese und lösen natürlich auch auf, was wirklich hinter der singenden Roboterfrau Terra steckt oder stecken könnte. Und das Internet ist creepy, weil man im Internet perfekt unheimliche Sachen verbreiten kann, aber auch, weil sich dort angeblich unheimliche und unerklärliche Sachen abspielen, die nur dort so passieren können. Quasi Grusel aus dem Internet. Und das sind dann Geschichten wie diese hier.
E-Mails aus dem Reich der Toten.
Juni 2011 in der amerikanischen Kleinstadt Dunmore im Staat Pennsylvania. Der gerade mal 32 Jahre alte Jack Frozen stirbt völlig überraschend an einer plötzlich auftretenden Herzrhythmusstörung. Ein schlimmes Ereignis für Familie und Freunde wie Jacks bestem Freund Tim Hart.
Jack Freeze was one of my best friends for the last 17 years. And my right-hand man and my best friend, you know.
5 Monate später. Tim Hart ruft seine E-Mails auf und sieht im Postfach eine E-Mail des Verstorbenen. Und zwar keine alte, nein, eine eben erst gesendete. Der Betreff?
Ich schaue zu.
Doch das ist noch nicht alles. In der Mail selbst steht Folgendes.
Hast du mich gehört? Ich bin bei dir im Haus. Räum deinen verdammten Speicher mal aus.
Tim Hart ist gelähmt vor Schreck und Unglauben. Tatsächlich hatten er und Jack ein paar Tage vor dessen Tod darüber geredet, was man aus dem Speicher alles machen könnte. Tim Hart schwört darauf, dass niemand außer Jack von dieser Konversation gewusst haben kann.
The second to last time he was here, we went up to my attic. We were up here looking at what we'd have to do if we ever wanted to finish it. Just he and I up there. That's it.
Es kommt noch bizarrer. Kurz darauf bekommt Jack Frozes Cousin, Jimmy McGraw, ebenfalls eine E-Mail.
Ich wusste, dass du dir deinen Knöchel brechen würdest. Ich hab dich noch gewarnt, vorsichtiger zu sein.
Auch in diesem Fall versichert der Cousin des Verstorbenen, dass Jack von seinem gebrochenen Knöchel zu Lebzeiten nichts gewusst haben kann.
I had broken my ankle actually about the week before and really didn't see anyone besides a couple friends, a couple people in my family, that was it.
Nachforschungen ergaben, dass Jacks Account nicht gehackt wurde. Eine Aufklärung dieser E-Mails aus dem Jenseits gibt es bis zum heutigen Tag nicht. Aber auch keine Informationen über weitere Nachrichten aus dem Reich der Toten.
Natürlich werden jetzt einige Leute von euch sagen, Moment, da gibt's doch mindestens eine, wenn nicht mehrere rationale Erklärungen dafür, wo denn diese Mails aus dem Reich der Toten herkamen. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, es interessiert uns heute nicht, ob es eine rationale Erklärung dafür gab. Und vielleicht will die Familie auch einfach ganz fest daran glauben, dass die Mails von einem Geist versendet wurden. Und Geschichten wie diese, die gibt es, seit es Kommunikationsmedien gibt. Die wurden schon immer von Geistern heimgesucht und heute ist es eben das Internet. Gestern war es der Fernseher und vorgestern das Telefon. Und genau darüber habe ich mit der britischen Kommunikationswissenschaftlerin Annette Hill geredet. Die hat das Buch Paranormal Media geschrieben und da geht es eben über die Beziehung von Paranormalem und neuen Technologien. Und sie ist besonders fasziniert davon, wie Medien immer wieder auch zum Medium für das Übernatürliche werden, also zu einem Vermittler zwischen Diesseits und Jenseits.
You have the meaning of the word medium.
Einerseits bezeichnet das Wort Medium Medieninhalte, die wir untersuchen. Aber es bezeichnet auch spirituelle Vermittler. Und das ist faszinierend, denn diese beiden Begriffe werden sehr schwammig und verwirrend, weil sie zusammengehen. Jede technologische Erfindung, wie die Fotografie, ist auf unheimliche Weise mit dem Paranormalen verschmolzen, zu unheimlicher Technologie. Der Telegraph ließ das Paranormale möglich erscheinen. Und genau so auch die Fotografie und dann das Radio. Ich finde das so interessant, dass Technologien diese übernatürliche Seite haben. Und ich schätze, das spiegelt auch ganz gut wider, wie wir Technologien mit diesem unheimlichen Potenzial aufladen.
I suppose that does really sort of reflect the way in which we imbue those technologies with this, as he calls it, this kind of uncanny potential.
Da kommt eine neue Technologie daher, wie zum Beispiel die Fotografie, das Telefon oder der Fernseher. Und das sind ja an sich, wenn man mal genauer drüber nachdenkt, alles technische Entwicklungen, die jegliche Form von Aberglaube sofort entkräften sollten. Aber dem ist überhaupt nicht so. Der Spuk wird einfach in die Geräte und in die Technik selbst hineinverlagert. Und das liegt meistens daran, dass sich die Menschen von neuen Medien auch immer schon ein bisschen gefürchtet haben, weil die meisten einfach auch nicht verstehen, wie diese neuen Technologien funktionieren. Wir sind ja nicht alle Ingenieure. Das macht uns Angst und deshalb wird den Medien dann das Übernatürliche und das Unheimliche zugeschrieben, sagt jedenfalls die englische Medienwissenschaftlerin Annette Hill.
Wir haben große Angst davor, dass wir Technologie nicht kontrollieren, oder? Dass Technologie uns kontrolliert und dass wir uns sozusagen von uns selbst entfernen durch die Technologie. Ich glaube, diese Angst vor Technologie, was ist diese Fotoausstattung und nimmt sie uns unsere Seele, wenn das Foto gemacht wird? Das sind die typischen frühen Ängste, die in Studien zur Fotografie untersucht wurden.
Aber diese Ängste spiegeln gleichzeitig auch immer die Hoffnungen wider, die mit so einer neuen Technologie verknüpft sind.
Gleichzeitig bietet sie aber auch viele Möglichkeiten. Wenn wir tot sind, wird das Foto zu unserem Denkmal. Oder die Möglichkeit, Zeit und Raum zu überwinden mit Radio und Fernsehen. Für mich zeigen sie immer unsere Ängste vor Technologie, aber auch die Möglichkeiten, die sie uns als Menschen bieten. Grenzen zu überwinden, die uns beschäftigen, zwischen den Lebenden und den Toten. Oder auch zwischen der Technologie und der Menschheit.
Tatsächlich gab es auch von Anbeginn der Fotografie an Geisterfotografie. Das waren im Prinzip selbsternannte Geisterfotografen, die ihren Kunden versprachen, tote Verwandte auf Fotos wieder zum Leben zu erwecken. Ich verrate es euch gleich, es war natürlich Abzocke. Die Fotos entstanden durch simple Doppelbelichtung und es waren gar nicht die Geister von den Verwandten, aber es gab viel Kohle dafür für den Fotografen. Aber Fotografie, muss man jetzt auch zur Verteidigung der Leute sagen, die sich so ein Geisterfoto besorgt haben, war damals einfach ein neues Medium. Und neue Medien, die waren traditionell mit dem Übernatürlichen behaftet, weil es den Menschen vor einer Technik stellt, die sie einfach nicht verstehen können oder nicht wirklich durchdringen können. Das war mit dem Bewegtbild dann auch nicht anders, nämlich dem Film. Und mit dem Film entstand dann langsam auch die Entertainment-Industrie des Paranormalen.
Da gibt es natürlich das klassische Beispiel mit den Gebrüdern Lumière und ihrer allerersten Filmvorführung in London. Die haben das der Öffentlichkeit als Seance verkauft. Das zeigt sehr schön, wie man neue Technologien schon immer auch als etwas Übernatürliches wahrnahm. Diese Verbindung war also von Beginn an da und blieb bestehen. Da war dann der Fernseher und es gab diese hochinteressanten kollektiven Ängste, dass man sich im weißen Rauschen dieses Gerätes verlieren könnte. Dass man vielleicht plötzlich im Fernseher selbst gefangen ist, in dieser andersartigen Welt.
Ja, die Beziehung zwischen Technik und dem Übernatürlichen, die hat eine lange Tradition und mit dem Internet hat es nun natürlich den absoluten Höhepunkt erreicht. Denn da verbergen sich zahlreiche schauderhafte Mysterien, zum Beispiel dieses hier.
Das Marianas Web.
Im westlichen Pazifischen Ozean liegt der Marianengraben, die tiefste Stelle des Weltmeers. Der abgründigste, tiefste, albtraumhafteste Ort des Internets ist danach benannt. Das Marianas Web. Es liegt der Legende nach nochmal eine Etage unter dem sogenannten Dark Web. In das kommt man mithilfe spezieller Software auch noch als Normalsterblicher. Beim Marianas Web sieht das anders aus. Und das hat gute Gründe.
Hallo Freund. Was ich dir jetzt sagen werde, ist top secret.
Im Marianas Web befinden sich angeblich geheime Daten, die Kriege auslösen könnten oder auch Informationen über Aliens von der NASA und der CIA. Und nicht nur das. Eigentlich sollten sämtliche dunkle Geheimnisse der Menschheit in den Untiefen des Marianas Web verborgen sein.
Da sträuben sich einem die Haare und die Öffentlichkeit schweigt dazu.
Nicht mal die besten Hacker der Welt konnten sich bislang Zugang zum Marianas Web verschaffen. Wie das überhaupt möglich sein soll? Darüber gibt es viele Theorien, zum Beispiel über die Polymeric Falkigol Derivation. Das ist der Name eines hochkomplexen Algorithmus, den man erst lösen muss, um in das Marianas Web zu gelangen. Eine weitere Theorie dreht sich um Quantencomputer, nur die gibt es noch gar nicht. Andere behaupten wiederum, man könne nur mit uralten Computern auf das Marianas Web zugreifen. Angeblich sind 80% des Internets Teil dieses ominösen Marianas Webs. Und unter ihnen soll es sogar noch weitergehen. Am Ende des Internets liegt demnach ein unhackbares System, das nicht identifizierbare Kommandos durch das Web schickt. Eine Art Endboss des Internets. Klingt unglaublich. Ist unglaublich. Aber ist es vielleicht wahr?
das noch viel, viel dunklere Web, das unter dem Dark Web liegt, das Marianas Web, quasi eine Art digitales Atlantis. Das Marianas Web gehört tatsächlich zu den bekanntesten und unheimlichsten Internetmythen. Und es ist mit ziemlicher Sicherheit ein rechter Unsinn. Aber es ist zumindest unheimlicher Unsinn, der uns super zeigt, was das Internet als Medium überhaupt erst so creepy macht. Es ist nämlich undurchdringlich und vor allem unsichtbar. Und unser nächster Gesprächspartner, der erklärt euch das jetzt mal ganz knackig so.
Medien sind generell unsichtbar. Meistens bemerken wir die überhaupt nicht. Die sind ja, sagen wir, wir arbeiten am Computer und schreiben irgendwas rein. Wir vergessen ja komplett, dass dieses Medium da ist. Außer wenn eine Störung eintritt. Und das ist dann meistens eh unheimlich, weil wir nicht wissen, woran diese Störung liegt. Und diese unsichtbaren Medien, und Geister sind ja auch unsichtbar, sind eigentlich überall mittlerweile. Ne? Computer sind überall, Internet ist überall, Telefone, Smartphones. Und dadurch haben die eine gewisse Einflussnahme auf unsere Realität. Und wenn etwas Unsichtbares einen Einfluss nimmt auf unsere Realität, dann erleben wir eine Art Kontrollverlust. Und dann sind sie gleichzeitig noch viral. Virale Medien, die sich überall verbreiten, wie eine Krankheit, all das macht es natürlich unheimlich.
Das war Lars Krautschik, der ist Dozent für Theaterwissenschaften an der LMU in München. Und er ist selbst ein riesengroßer Horror- und Gruselfan. Und sein aktuelles Buch, das betrifft uns bzw. unsere Sendung heute, das heißt Gespenster der Technokratie. Und darin geht es natürlich um das unheimliche Potenzial von Medien. Und laut Lars hat das Unheimliche und das Übernatürliche mit dem Internet jetzt einen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Und das liegt daran, dass das Internet an sich schon so unheimlich ist. Ein technologischer Geist, den man nicht sehen kann.
Das Internet ist erstmal natürlich jetzt gar keine Gestalt. Geister haben keine Gestalt, Internet hat keine Gestalt. Es ist nicht bzw. wenig kontrollierbar, bzw. wir können gar nicht einsehen, wie wir es kontrollieren können. Bei einem gestaltlosen Medium, das so viel Einfluss nimmt. Ich meine, es koordiniert Flugpläne, es koordiniert Börsenkurse. Das hat einen wirklich realen Einfluss aufs Leben. Ja, da sehen wir, welche Wirkmacht das Internet auf unsere Realität hat. Dass es tatsächlich dazu beitragen kann, dass Menschen sterben, dass Flugzeuge auf einmal abstürzen. Und wenn wir nicht wissen, wer das kontrolliert, dann erleben wir diesen Kontrollverlust. Wissen, wir sind auf einmal gar nicht mehr Herr unserer eigenen Lage, haben es dann irgendwas abgegeben, dass wir gar nicht wissen, wie es aussieht, was es ist. Das macht uns Angst, irgendwie über sich selber bestimmen zu können. Und das Internet spannt sich über den gesamten Globus. Also wenn man sich das vorstellt, man hat in seiner Hand, das Internet wäre die Hand und du hast diesen Globus in der Hand, dann müsste das Internet eigentlich nur noch zudrücken, um uns alle zu zerquetschen.
Das Internet ist also unsichtbar und hat keine Gestalt, ist regelrecht undurchdringlich und damit unheimlich und rätselhaft und überall und überhaupt ist es ganz furchtbar, dieses Internet. Da passieren Dinge, die normalsterbliche User gar nicht nachvollziehen können. Kein Wunder also, dass es viele Internet-Mysterien gibt, die nie aufgelöst wurden. Und die müssen nicht mal unbedingt paranormal sein, um unheimlich zu sein.
Cicada 3301.
Der 5. Januar 2012. Auf der Webseite 4chan taucht ein mysteriöser Post auf.
Wir suchen hochintelligente Individuen. Um diese zu finden, haben wir einen Test entworfen. In diesem Post hier ist eine Message enthalten. Finde sie und du wirst auf eine Reise geschickt, an deren Ende du uns findest. Wir freuen uns darauf, die wenigen, die es bis zum Ende schaffen werden, kennenzulernen. Viel Glück, 3301.
Das Netz fragt sich, wer ist 3301 oder vielleicht auch 3301? Manche glauben, es hängt mit der Zikade zusammen. Einem fliegenartigen Insekt, das seine Paarungszeit mit 13 oder 17 Jahren hat. Beides Primzahlen, genau wie 3301. Weit hergeholt? Sicherlich. Aber es ist tatsächlich die richtige Lösung. Einige Codeknacker können die weiteren Rätsel lösen und entdecken sogar eine Telefonnummer.
Very good. You have done well. There are three prime numbers associated with the original final.jpg image. 3301 is one of them. You will have to find the other two.
Die Nachricht führt auf eine mysteriöse Webseite. Dort zu sehen die Zeichnung einer Zikade und ein Countdown.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Nachdem der Countdown abgelaufen ist, erscheinen dort Koordinaten für Plätze in den USA, Europa und Asien. Dort entdeckt man tatsächlich an Strommasten geklebte Plakate mit Zeichnungen einer Zikade. Für viele der Beweis. Bei 3301 handelt es sich um eine global operierende Organisation. Doch was will sie? Einige Teilnehmer erhalten in den folgenden Tagen weitere Rätsel. Die besten unter ihnen lösen sie und landen auf einer Webseite im Darknet. Und hier endet die Reise scheinbar. Lediglich ein kurzer Text ist dort zu lesen.
Wir wollen die Besten, keine Mitläufer.
Kurz darauf erklärt 3301 die Suche für beendet.
Wir haben die Individuen, nach denen wir suchten, gefunden. Unsere einmonatige Reise hat damit ein Ende.
Doch schon im Folgejahr sucht 3301 wieder nach begabten Individuen. Bis heute weiß niemand, wer hinter 3301 steckt. Oft wird vermutet, dass es sich um ein Alternate Reality Game oder eine Marketingkampagne handelt. Viele glauben aber, dass es Einstellungstests waren. Etwa für die NSA oder für eine kriminelle Untergrundorganisation, die eine neue Weltordnung schaffen möchte.
Puls.
Oh mein Gott.
Warum hast du es gepostet?
Nein, nein, ich weiß nicht, wer es war. Ich war es nicht. Ich kann das Video nicht löschen. Ich kann nicht mal meinen Account löschen.
Was da gerade läuft, es sind alles Ausschnitte aus den Trailern von aktuellen Horrorfilmen, nämlich Unfriended, Friend Request, The Den und Rings. Und die haben alle ein ähnliches Thema, nämlich unser Spielwiesenthema. Das Internet ist creepy, das Creepynet. Ein unheimlicher Ort voller Spuk, unheimliche Erscheinungen und mysteriöser Vorkommnisse.
Da ist dieses Video, das dich umbringt, 7 Tage nachdem du es dir ansiehst.
Warum das so ist, dafür haben wir schon einige Gründe gehört. Das Internet ist gesichtslos, undurchdringlich und überall. Und das Wichtigste dabei, wir als Menschen fürchten den Kontrollverlust. Der Film, der hat das unheimliche Potenzial des Internets in den letzten Jahren immer wieder kommentiert, manchmal treffender, manchmal nicht so treffend. Momentan heißt der Trend ganz klar Social Media Horror. Und da kommt das Grauen, ihr denkt es euch schon, via Facebook, Twitter und YouTube. Lars Krautschik, Theaterwissenschaftler und Horrorfan von der LMU München, den wundert dieser Horrortrend überhaupt nicht.
Diese Horrorgeschichten sind ja dann auch immer, das muss man dazu sagen, da ist immer eine versteckte Moral dahinter, also wenn die wirklich narrativ ausgeführt werden. Im Horrorfilm ist es immer so, dass dann irgendwie am Ende dasteht, ja, wenn du halt im Internet auch einfach deine Daten veröffentlichst, dann kann der Geist die abgreifen, ist ja klar. Also ich hab das ja in meiner Doktorarbeit untersucht und da war mein Ergebnis prinzipiell am Ende, es sind gar nicht mal unbedingt die Medien, die unheimlich sind oder die uns Angst machen müssen, sondern der Umgang mit diesen Medien, weil wir halt viele, viele Fehler machen im Umgang mit diesen Medien, die dann eben Gefahren oder Gefahrenpotenzial auslösen. Und da war der nächste Schritt, diesen einfachen Schritt zu gehen und Social Media zu nehmen. Da hast du dann Teilnehmer, die skypen und dann wird dieser Skype durch den Geist beeinflusst. Und dann hast du wieder diesen speziellen Fakt, dass es Medien sind, die aus unserer Realität sind, auch die Oberflächen dann da sind, die wir kennen, die wir alltäglich nutzen. Und damit bist du ganz nah am Alltagsgeschehen dran. Das sind natürlich Strategien, die Horrorfilmmacher sehr gerne nutzen.
Man erzählt also Gruselgeschichten über das Internet, weil es fest in unser Leben integriert ist und uns solche Geschichten darauf hinweisen sollen, nicht zu naiv damit umzugehen. Das Ganze hat also auch eine pädagogische, ich würde sagen moralisierende Seite. So von wegen, passt auf, was ihr da tut. Dieses Internet, das kann ganz schön gefährlich für euch sein. Und wenn ihr nicht aufpasst, dann kommt irgendein Geist und ihr verendet ganz schrecklich. Während der Film also versucht, das Internet mit althergebrachten Mitteln und Geschichten gruselig zu machen, sorgt das Internet seit einiger Zeit selbst mit ganz eigenen, ganz neuen Geschichten für Angst und Schrecken. Und da hat sich mittlerweile eine ganz neue Gruselkultur entwickelt und die macht anscheinend ganz schön abhängig.
Beim Anfang hatte ich auch, wenn ich dann nachts mit dem Hund draußen war, Paranoia oder habe irgendwelche Gestalten gesehen, habe schlecht geträumt. Das war auf jeden Fall nicht die schönste Zeit. Es färbt total ab, das ist echt schlimm. Man kann dann aber auch nicht aufhören, man möchte dann immer die nächste lesen und noch eine und noch eine und es gibt so viel Auswahl.
Aber es passt noch bei dir.
Ja, ja, mittlerweile bin ich abgehärtet, gar kein Problem mehr. Ist dann nicht so schön, wenn man mit Freunden irgendwie einen Horrorfilm schaut und man mehr grinsen muss, anstatt sich zu erschrecken, aber naja, kann man nichts machen.
Das war YouTuber Marvin alias Multi und ich glaube, man hört, er gruselt sich recht gerne und vor allem oft, so oft und so gerne, dass er mittlerweile ganz schön abgebrüht ist. Bislang haben wir vor allem darüber geredet, was das Internet selbst so unheimlich und gruselig macht, nämlich unsere Angst vor Kontrollverlust angesichts neuer, nicht wirklich greifbarer Medien. Aber das Netz, das ist generell besessen vom Unheimlichen. Da hat sich in den letzten Jahren eine ganz neue Gruselkultur entwickelt. Und das Aushängeschild für diese neue Gruselkultur ist unnatürlich groß, schlaksig, trägt einen schwarzen Anzug und hat einen weißen Kopf ohne Gesicht. Wahrscheinlich ahnt der eine oder andere schon, um wen es hier jetzt geht.
Slenderman, from what I know, is I guess a guy that was going around killing children.
Ah, Slenderman, real? I don't know. Some people have reported seeing him before.
Das war ein Ausschnitt aus einem ABC News Beitrag über das Phänomen Slenderman. Und ein paar der befragten Leute hier, die waren sich tatsächlich nicht sicher, ob der Kollege nun erfunden ist oder vielleicht doch irgendwie existiert. Um es kurz zu machen, der Slenderman ist natürlich pure Fiktion. Er wurde sich ausgedacht 2009 von Eric Knudsen, und zwar für einen Wettbewerb der Webseite Something Awful. Und da sollten die User neue unheimliche Figuren in Fotos einarbeiten. Und Eric Knudsen, der kam da auf diese dürre, gruselige Gestalt, und die hat er dann in Fotos mit Kindern eingefügt, die dann von den Slenderman unheimlich beobachtet werden. Ja, und diese Fotos, die geisterten dann durchs Netz und sorgten bei ahnungslosen Menschen für Angst und Schrecken. Der Slenderman wurde daraufhin immens populär. Es gab Videogames mit ihm, zahlreiche neue Fotos von Slenderman-Fans. Er hat eine eigene Webserie bekommen, und was er auch bekommen hat, und es war mir neu, Songs.
Slenderman, Slenderman.
Ja, es sind schon ein paar krasse Hits dabei, würde ich sagen, über den Slenderman. Machen wir es kurz. Der Slenderman ist mittlerweile fester Bestandteil der Popkultur geworden. Eine urbane Legende, geboren im Netz, die sich immer mehr verbreitet hat und schließlich sich komplett verselbstständigt hat. Dieses Phänomen, das hat mittlerweile auch einen eigenen Namen bekommen, nämlich Creepypasta. Klingt jetzt ein bisschen sperrig, macht aber total Sinn, wenn ich es euch erkläre. Leitet sich von Copy and Paste ab, und aus Copy wurde dann sinnvollerweise Creepy, weil es soll ja creepy sein. Ursprünglich waren es eigentlich nur gruselige Geschichten, die jemand irgendwo aufgeschnappt hat, auf einer Party oder beim Onkel. Dann hat er die niedergeschrieben und dann auf so Seiten wie Reddit gepostet, und von da aus haben sich diese Geschichten dann ganz von alleine verbreitet, Copy-and-Paste-Style eben. Und bis irgendwann niemand mehr wusste, ob nicht vielleicht doch was Wahres an den Geschichten dran ist. Und sowas nennt man urbane Legenden. Mittlerweile steht der Begriff Creepypasta aber eher für ein ganz neues Horrorgenre, sozusagen dem netzeigenen Horrorgenre. Und das hat schon einige Klassiker hervorgebracht. Und die Grundvoraussetzung ist dabei immer, vielleicht stimmt die Geschichte ja wirklich. So auch der Fall bei unserem nächsten Creepypasta. Sehr beliebt, heißt The Rake. Und da geht es um eine ganz, ganz schaurige Kreatur, die euch im Schlaf auflauern kann.
The Rake.
Every civilization has their own boogeyman, a creature that stalks and kills the innocent.
Die Story.
4 Uhr nachts in einem New Yorker Apartment. Ein Ehepaar erwacht aus ihrem tiefen Schlaf und sieht Schreckliches. Auf der Bettkante sitzt ein deformiertes, glatzköpfiges Wesen. Weder Mensch noch Tier. Dürre, graue Haut spannt sich um die hervortretenden Knochen. Die Augenhöhlen sind leer. Plötzlich sprintet die Gestalt aus dem Schlafzimmer. Die Eltern schreiend hinterher. Als der Mann das Licht im Flur anschaltet, erblickt er eine grauenhafte Szene. Blutverschmiert steht das Wesen über der am Boden liegenden Tochter des Ehepaares.
Mami, she's over there.
Dann stürmt es die Treppen hinunter und aus der Wohnung. Die Tochter murmelt 4 Wörter. Das ist der Rake. Es werden ihre letzten sein. Auf dem Weg zum Krankenhaus verliert der Vater die Kontrolle über seinen Wagen und stürzt zusammen mit seiner Tochter in einen See. Beide ertrinken.
Das steckt dahinter.
Das ist nur eine von unzähligen Geschichten um die bizarre Gestalt des Rake. Angeblich gibt es Berichte von Begegnungen mit ihm, die bis zurück ins 17. Jahrhundert reichen. Was alle diese Geschichten gemeinsam haben, Wenn man den Rake einmal sieht, wird man von ihm so lange gestalkt, bis man sich im Wahn das Leben nimmt. Oder der Rake erledigt das einfach selbst. Im Netz kursieren mittlerweile unübersichtlich viele Videos von Rake-Sichtungen. Der Gollum-artige Stalker hat es in den USA sogar schon in die News und in Docutainment-Formate wie Monsters and Mysteries in America geschafft, wo angebliche Augenzeugen und Experten von ihren Begegnungen mit dem Rake berichten.
All of a sudden we saw a really tall human kind of crouched over and it slowly rose up.
Oh my god.
And it just turned and looked at us.
What is that?
I don't have anything to compare it to. It's just a black on black being. Couldn't move. We were terrified.
Ein beachtlicher Erfolg für den Rake, denn er ist natürlich komplett erfunden von der Schwarmintelligenz des Internets. Begonnen hat alles im Jahr 2005 mit einem unschuldigen Post im Forum 4chan. Hey, let's make a new monster.
Puls. In den späten 40ern hielten sowjetische Forscher 5 Menschen für 15 Tage wach, indem sie ein experimentelles, auf Wachmachern basierendes Gas benutzten. Sie wurden in einer abgeriegelten Einrichtung aufbewahrt, um ihre Sauerstoffzufuhr zu überwachen, damit das Gas sie nicht tötete, denn in hoher Konzentration war es tödlich.
Das ist der Anfang der Legende über das russische Schlafexperiment. Und die Geschichte geht natürlich nicht gut aus. Am Ende deformieren die Testpersonen aufs Grausigste und zerfleischen sich schließlich gegenseitig. Und ja, so soll es damals in den 40er Jahren wirklich geschehen sein. Ist es aber natürlich nicht. Das Schlafexperiment ist nämlich eine weitere Creepypasta, also eine erfundene Geschichte, die irgendwann mal im Netz gepostet wurde und sich dann durch Repostings immer weiter verselbstständigte. Gelesen wurde der Ausschnitt hier gerade von Multi, einem der populärsten Creepypasta-YouTuber im deutschsprachigen Raum. Und auf seinem Channel, da dreht sich natürlich alles um Horror und Grusel. Und damit ist er ein aktiver Teil einer immer größer werdenden weltweiten Community von Horrorfans, die im Netz Geschichten erfinden, streuen, austauschen und vor allem erzählen. Eine Community, die Internet-Horror regelrecht atmet und lebt.
Da hat sich ja wirklich eine Fanbase aufgebaut, die dann auch nachempfinden, wie die Charaktere handeln und dann cosplayen und auf Events gehen. Also gerade wenn man auch betrachtet, dass, ja, schwierig zu sagen, es nicht nur eine Geschichte ist, baut eine Bindung auf, geht dann in Foren, wo jeder über die Story sich austauschen kann, dann entstehen Fanarts, also Bilder zu den ganzen Kreaturen und so weiter. Ja, die Community ist da wirklich ganz schön verbunden, sage ich mal.
Na, mehr als nur eine Geschichte, hat Marvin gerade gesagt. Naja, aber eigentlich ja auch nicht, denn die ganzen Geschichten sind ja irgendwie frei erfunden. Aber, und jetzt kommt der Punkt, das ist ja genau die Faszination von Creepypasta. Man weiß, dass das alles natürlich nicht stimmt, nicht sein kann, nicht sein darf, weil es zu unheimlich und zu grausig ist. Aber man tut während des Anhörens oder Lesens dann einfach so, als wäre es vielleicht ja doch echt. Jedenfalls irgendwie. Weil man will ja verdammt nochmal Schiss haben. Darum geht's ja in erster Linie. Und naja, vielleicht stimmt es ja doch, die eine oder andere Geschichte. Aber auch unser durchaus abgehärteter Creepypasta-YouTuber, der ist hin und wieder mal in die Irre geführt worden beim Konsum einer Creepypasta.
Mir persönlich war immer klar, dass es sich nicht um die Wirklichkeit handelt. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass ich mit Stories angefangen habe, die dann auf Videospielen basieren. Und dann hat man auch schnell die Quintessenz rausbekommen und gemerkt, okay, da kannst du nicht mit rechten Dingen zugehen. Allerdings mit der Entwicklung kam dann auch Stories, wo man sich denkt, okay, das hätte wirklich so sein können. Ganz bekannt war da das russische Schlafexperiment, das ist auch eine bekannte Story, wo viele dann wirklich dachten, es ist wirklich so passiert und Bilder aufkamen, die eben gefälscht wurden, wo man sagte, okay, die wurden da geschossen. Ein anderes Beispiel wäre noch Normal Porn for Normal People, klingt sehr strange, war eine Webseite, wo angeblich, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber krasse Sachen passiert sind. Und dann wurde auch eine Fake-Webseite dazu erstellt.
Jemand erfindet also eine schaurige Geschichte, postet sie und die kreative Schwarmintelligenz des Netzes stürzt sich drauf und baut dann die Beweise dafür einfach selber. Und genau das ist Horror, wie ihn tatsächlich nur das Internet in der Form zustande bringen kann. Und das hat gute Gründe, sagt unser Horror-Doc und Spukwissenschaftler Dr. Lars Krautschik.
Das ist das Problem, im Internet ist halt alles auch, kann alles fake sein. Wir wissen das auch nicht mehr. Also da ist die Grenze der Realität im Internet erreicht. Weil, wie du gesagt hast, Creepypasta, das können alles Geschichten sein, die sich irgendjemand ausgedacht hat. Und dann machst du irgendein Video dazu oder ein Bild, was relativ realistisch aussieht Und schon glauben die das mehr Leute. So haben die ja bei Blair Witch auch angefangen. Dass die am Anfang haben alle geglaubt, ja, das ist wirklich Found Footage. Das ist wirklich so gelaufen. Bis dann irgendwann rausgekommen ist, ah, die Schauspieler leben aber noch und die laufen da rum. Okay, dann ist es nicht so. Aber uns fehlen einfach durch diese Spannbreite und dass das im Kleinen gemacht wird, vielleicht mit schlechter Qualität, damit man die Leute auch gar nicht erkennt, da fehlen uns einfach die Überprüfungsmechanismen. Ja, wir neigen schon dazu, sowas zu glauben, weil wir es gerne hätten.
Genau, wir wollen uns halt einfach gruseln und das Internet erleichtert uns den Grusel, weil nie ganz klar ist, wer jetzt die Geschichte, der Film oder das Foto eigentlich kommen.
Puls.
Das Creepynet, wo der Grusel im Netz lauert. Das ist unser Thema heute in der Spielwiese. Mittlerweile sind wir bei sogenannten Creepypastas angekommen, wirklich dem ureigensten Gruselgenre des Internets. Das wurde da erfunden und funktioniert auch nur da. Creepypastas sind unheimliche bis verstörende Geschichten, die von meist anonymen Urhebern ins Netz gepostet werden und ab da ein gruseliges Eigenleben führen. Richtig gut funktioniert hat das zum Beispiel mit dieser Creepypasta hier.
Candle Cove.
You guys remember Candle Cove?
That show gave me the worst nightmares.
Die Story. Ein junges Mädchen namens Janice lebt mit ihren Piratenfreunden auf einem sprechenden Schiff und erlebt viele aufregende Abenteuer. Denn Skintaker, ein gruseliger Bösewicht, hat es auf sie abgesehen. Das ist grob der Inhalt einer Kinderserie aus den 70er Jahren. Ihr Titel? Candle Cove. Jahre später tauschen ein paar Leute ihre Erinnerungen an die Serie auf einem Messageboard aus.
Candle Cove. Was it about pirates?
Yes. I remember Pirate Percy. I don't remember what station this was.
I know exactly what show you mean. I was 12 and I watched it a few times with my brother. It was Channel 58, whatever station that was.
Zunächst noch nostalgisch verklärt, fällt den Usern aber bald auf, was für schreckliche Albträume sie von Candle Cove als Kinder bekamen und wie brutal und verstörend die Serie eigentlich war.
Oh, I'm so relieved that other people remember this terrible show. I used to have this awful memory. A bad dream I had where the opening jingle ended, the show faded in from black and all the characters were there. And they were just screaming.
Ein User fragt schließlich bei seiner Mutter nach. Offenbar saß der Sohn damals tatsächlich regelmäßig vor dem Fernseher, um eine Serie mit dem Namen Candle Cove anzuschauen. Aber auf dem Bildschirm war nur weißes Rauschen zu sehen. Ganze 30 Minuten lang. Die Mutter dachte, der Sohn würde einfach nur seiner Fantasie freien Lauf lassen.
Das steckt dahinter.
Die Creepypasta Candle Cove stammt vom Comiczeichner Chris Straub. Sie ist in Form eines Internet-Threads geschrieben, in dem sich die User über die verstörende Kindersendung austauschen. Chris Straub hat sie klar als fiktionale Geschichte gekennzeichnet. Trotzdem wurde sie zu einer urbanen Legende. Plötzlich glaubten einige Leute, sich ebenfalls an die Serie zu erinnern. Schuld sind daran auch kreative YouTuber, die angebliche Ausschnitte von Candle Cove produzierten und ins Netz stellten. Heute glaubt die Geschichte keiner mehr. Sie gilt aber als eine der besten und durchdachtesten Creepypastas überhaupt. Gerade wurde sie auch als sechsteilige Miniserie fürs Fernsehen verfilmt.
It's not just a TV show.
Kids will see it.
Just like we did.
Welcome to Candle Cove.
Puls.
Ja, schon eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, die die Creepypasta Candle Cove dahingelegt hat. Und es ist tatsächlich sehr amüsant, wenn man da mal ein bisschen nachrecherchiert, wie das damals so war. Eine Zeit lang tauschten sich dann tatsächlich verschiedene Leute auf Seiten aus über ihre eigenen grausigen Erfahrungen mit der Serie Candle Cove aus. Obwohl sie die Serie natürlich niemals gesehen haben, haben die Leute irgendwie geglaubt, sich daran zu erinnern. Und das ist tatsächlich ein Phänomen, das manchen von euch vielleicht sogar bekannt vorkommt.
Psychologists call it emotional contagion. And I mean that's with spreadable media, that happens super fast, doesn't it?
In der Psychologie nennt man das Gefühlsansteckung. Und klar, mit einem Verbreitungsmedium wie dem Internet geht das natürlich wahnsinnig schnell. Da schaukeln sich die Leute dann gegenseitig hoch und erzeugen sich so falsche Erinnerungen an diese urbanen Legenden und Geschichten. Mit was ich mich vor allem auch beschäftigt habe, ist die Art, wie Leute sich in Situationen der Angst selbst inszenieren. Ich glaube, da gibt es bei einigen eine Neigung, ihre Angst auszustellen und mit anderen zu teilen. Mithilfe von Social Media kann man diese Neigung sehr eindrücklich ausleben.
With kind of social media that's really powerful.
sagt Annette Hill einige sehr spannende Sachen über Internet-Horror. Zum einen kann man im Austausch von unheimlichen Geschichten sich gegenseitig mit Furcht anstecken und manchmal kann es sogar dazu führen, dass man sich falsche Erinnerungen einbildet. Sehr interessant. Was sie aber auch sagt, generell begünstigt das Internet das Ausstellen und das Performen, den Austausch von Ängsten und Furcht. Und das sind dann diese ganzen YouTube-Videos, von denen es wirklich Millionen gibt, wo sich Leute da befilmen, wie sie angeblich gerade irgendeine gruselige Begegnung mit dem Slenderman haben oder, wir haben ihn heute schon kennengelernt, dem Rake. Und das klingt dann so.
I've been hearing some noises on my roof tonight. Hear that? Yesterday I heard the same thing, but I didn't want to come out. Hear that? Hello? Oh my God!
Ja, man hört nicht so viel und man sieht übrigens auch noch viel weniger, wenn man sich die Videos dann anschaut, von Rake oder Slenderman-Sichtungen. Aber glaubt's oder auch nicht, solche Videos bescheren den Leuten, die das gemacht haben, oft unglaubliche Klickzahlen bis an die 5 Millionen. Wahnsinn. Der Grusel im Internet, der kennt also keine Grenzen mehr und Creepypastas, die bevölkern die Messageboards und YouTube mit immer neuen Geschichten, alten Geschichten in neuen Variationen oder auch eigens für die Geschichten gefakte Beweisfotos und Videos. Am beliebtesten ist aber tatsächlich das bloße Anhören von unheimlichen Creepypastas, also genau das, was unser Creepypasta-YouTuber Multi alias Marvin macht, nämlich seinen Hörern zahlreiche Creepypasta-Geschichten und unheimliche Mysterien einfach nur möglichst unheimlich erzählen. Und das ist dann ja fast schon wieder wie früher am Lagerfeuer oder am Kaminfeuer beim Opa.
Klar kennt man von früher die Lagerfeuergeschichten. Es war dann allerdings schwer, sage ich mal, eine konsequente, dramaturgisch top inszenierte Story rüberzubringen. Jetzt durch die Plattform YouTube und so weiter hat man natürlich die Chance, dann sich einfach nachts mit Kopfhörern ins Bett zu legen und sich dann einfach über irgendein Medium anhört. Oftmals in Gruppen bekomme ich auch immer wieder gesagt, hey, coole Stories hier, wir sitzen gerade zu fünft vorm Fernseher und schauen uns gerade irgendein Video an. Und ich glaube, da erzählt man gar nicht mehr untereinander die Stories, sondern hört einfach nur zusammen zu.
Heißt, eine gute Gruselgeschichte ist eine gute Gruselgeschichte. Und die ist nur dann gruselig, wenn sie auch gut erzählt ist. Zumindest das hat sich auch im Internet nicht geändert. Nur die Geschichten sind heute halt andere als früher. Oder doch nicht? Wir reisen gleich mal zurück in die Vergangenheit, in meine persönliche Gruselvergangenheit, als wir noch ohne Creepypastas auskommen mussten und ziehen den Vergleich, was sich im Horrorgeschichten erzählen jetzt wirklich geändert hat. Das Creepynet streut nicht nur seine eigenen urbanen Grusellegenden, im Creepynet leben auch alte Spuk- und Gruselklassiker weiter. Also die ganzen Geschichten, die man sich früher tatsächlich noch am Lagerfeuer erzählt hat. Darunter auch der Klassiker aus meiner Jugend, die Weiße Frau von Ebersberg. Und die Geschichte um die Weiße Frau von Ebersberg, die geht so. Vor vielen, vielen Jahren wurde eine Frau von ihrem Mann bei einem Streit von der Kutsche gestoßen. Dabei brach sie sich ein Bein. Es war bitterkalt und keiner der vorbeikommenden Kutschen wollte sie mitnehmen. Und so erfror sie kläglich. So soll es sich einst zugetragen haben an der Hubertuskapelle im Ebersberger Forst. Und seitdem taucht sie des Nachtens immer wieder am Straßenrand auf. Und wenn man sie als Autofahrer nicht mitnimmt, dann sitzt sie plötzlich hinter einem auf der Rückbank und greift ins Steuer. Spoiler: Das überlebt man natürlich nicht. Man knallt gegen einen Baum und das war's dann. Und über diese Grusellegende um die Weiße Frau von Ebersberg, da gibt's jetzt eine Webserie mit dem Namen Ebersberg. Und gedreht hat die Emanuel Weiß aus Trudering. Das ist praktischerweise unweit von Ebersberg und der Kapelle. Der ist wie ich ein absoluter Horrorfan. Und wir beide haben uns gedacht, wir machen mal einen Ausflug zu der Kapelle und schauen, ob die Weiße Frau auftaucht.
Wann hast du zum ersten Mal von dieser Geschichte gehört?
Also ich glaube, dass das auch im Jugendalter war, mit so 15. Und da habe ich ein paar Freunde gehabt in Ebersberg, die mit mir meist auf Konzerte gegangen sind, ja, im Ebersberger Jutz und so. Und irgendwann, wenn man sich unterhalten hat, kam dann diese Legende zur Sprache. Und irgendwie ist mir diese Geschichte nie aus dem Kopf gegangen.
Hast du die Weiße Frau damals gesehen?
Natürlich nicht, nein. Sie war nicht da. Sie war eigentlich nie da, wenn ich da war.
Das kommt mir bekannt vor.
Das geht wohl den meisten so. Aber ich muss dazu vielleicht sagen, ich glaube ja auch da nicht dran. Vielleicht liegt es auch daran, dass man ein bisschen einen Funken daran glauben muss, damit sie einem erscheint.
Dann warten wir ab, vielleicht sehen wir sie heute zusammen, wo wir uns nochmal an die Städte des Grauens nahe Ebersberg heranwagen. Gerade schon haben wir gehört vom Filmemacher Manuel Weiß, der hat eine Webserie über die weiße Frau von Ebersberg gemacht. Und das ist keine Creepypasta aus dem Netz, sondern es ist eine Geschichte, die mir als Kind einen wahnsinnigen Schrecken eingejagt hat, die schon uralt ist. Und Manuel hat diese Geschichte eben jetzt neu umgesetzt als Webserie. Und da geht es um den YouTuber Andreas, der auf seinem Channel Spukgeschichten nachgeht. Und mit der weißen Frau erhofft er sich einen riesigen Coup und vor allem ganz, ganz viele Klickzahlen. Deswegen fährt er hin, und zwar mit seinem besten ängstlichen Buddy Max.
Hallo liebe Parasiters. Es geht heute in den Ebersberger Forst in der Nähe von München.
Hier berichten Augenzeugen seit vielen Jahren von merkwürdigen Lichtern.
Einer weißen Frau, die plötzlich auftaucht, Autofahrern ins Lenkrad greift und so Autounfälle verursacht. Ich bin heute vor Ort und werde mir das Ganze mal anschauen. Und ihr? Ihr seid live dabei.
Ein Ausschnitt aus der Webserie Ebersberg. Die weiße Frau, die spukte an der Hubertuskapelle, und ich habe all meinen Mumm zusammengenommen und bin mit dem Filmemacher Manuel Weiß hingefahren zum Ort des Grauens, zur Kapelle, und zwar bei Nebel und bei Regenwetter. Ist ja immer nicht ganz klar, wo die Kapelle erscheint. Es gehört wahrscheinlich auch ein bisschen dazu, dass die Kapelle so versteckt ist, damit man am schlimmsten Fall gleich einen Unfall bauen kann und die Geschichte von der weißen Frau nachhaltiger wird.
Oh ja, das könnte uns jetzt passieren bei dem schönen Regenwetter.
Da vorne ist sie.
Bist du bereit?
Ich bin bereit. Bist du bereit?
Ja. Ich meine, ich bin immer wieder gespannt. Vielleicht steigt sie auch bei uns mal ein.
Ich meine, du hast ja die weiße Frau quasi schon fast beschworen, indem du eine Serie über sie gemacht hast. Würde ich sagen, wir steigen mal aus und schauen uns die Kapelle nochmal an und ob da alles okay ist.
Verlassene Fahrräder sind schon mal hier im Gebüsch.
Die hast du doch hingelegt, oder?
ich war heute Morgen schon mal da.
Stellen wir uns unter sie, weil es regnet.
Schau, darfst sogar reingehen.
Kannst sogar reingehen in die Kapelle. Okay.
Was mich jetzt nur ein bisschen hier verunsichert, ist, dass es so aussieht, als wäre ein Knochen vor uns.
Ja, da liegt ein Knochen auf dem Altar. Und zwar vor der Marienstatue, die hier aufgebahrt ist. Auch hier die Frage, hast du den Knochen da vielleicht hingelegt?
Nee, tatsächlich nicht. Und ich ärgere mich gerade, die Kamera nicht dabei zu haben.
Ja.
Aber der sieht echt aus, also.
Magst du ihn anfassen?
Nee.
Okay, jetzt gehen wir mal wieder raus. Ich glaube, wenn man zu lange in der Kapelle bleibt, nicht, dass dann die weiße Frau nachher bei uns auf der Rückbank hockt.
Auf dem Rücken sitzt.
Okay, ganz offensichtlich habe ich den Besuch bei der weißen Frau von Ebersberg auch diesmal heil überstanden, was natürlich auch ganz gut ist, sonst könnte ich hier nicht mit euch über das Creepynet reden. Und wir könnten auch nicht über Manuels Serie Ebersberg reden. Die Idee zur Serie, die hatte Manuel tatsächlich wegen den ganzen Hobbygeisterjägern, die auf YouTube irre erfolgreich unterwegs sind.
Jetzt war einfach der Zeitpunkt da, wo ich das mit meiner Firma realisieren konnte, vom technischen Standpunkt her, dass ich gesagt habe, okay, es lohnt sich da vielleicht ein bisschen Zeit und Geld zu investieren und gute Schauspieler ranzuziehen, die Lust haben auf so ein Projekt, und habe angefangen, eine Geschichte drumherum zu stricken, die ja sehr aktuell ist, weil es eben diese YouTuber heutzutage gibt, die Spukgeschichten irgendwie auf den Grund gehen wollen. Und da dachte ich mir, okay, das könnte man vielleicht mal aufgreifen, auch für eine bayerische Legende. Und die Leute haben es angenommen. Also wir haben, ich glaube, an Video-Views insgesamt auf allen Portalen knapp 500.000 Menschen erreicht, was natürlich uns sehr gefreut hat.
Und ich habe es vorhin schon gesagt, das Internet, das erfindet zwar laufend neue und wahnsinnig viel eigene Grusellegenden, Creepypastas eben, aber das Internet, das konserviert auch die alten, vor denen sich schon vorherige Generationen gefürchtet haben. Und zwar durch die YouTuber, die diese altehrwürdigen Spukorte aufsuchen und sich dabei filmen. Also kein Wunder, dass dann so eine alte Schauerkamelle wie die weiße Frau im Netz so populär ist wie nie zuvor.
Ja, ich glaube, dass das Netz extrem dazu beigetragen hat, dass hier mittlerweile ein weiße Frau-Tourismus stattfindet. Und das haben wir beim Drehen gemerkt. Wir waren eine Nacht hier vor der Kapelle
Und in dieser Drehnacht kamen, glaube ich, alle 10 Minuten irgendwelche Kiddies im Auto mit ihren Mädels, die sie erschrecken wollten und uns gefragt haben, was macht ihr hier? Und wir haben gefragt, was macht ihr hier? Ja, wir sind wegen der weißen Frau hier. Und ja, haben wir gesagt, ja, wir auch. Nur anders vielleicht.
Ja, Manuel schlägt mit seiner Webserie Ebersberg also die Brücke zwischen altem Lagerfeuergrusel und dem Creepy Net. Eine alte Geschichte, die durch das Netz wiederentdeckt wurde, wird von ihm jetzt neu interpretiert. Angucken könnt ihr euch die Serie natürlich auch, und zwar wo? Im Netz natürlich, im Creepy Net, genauer gesagt bei Amazon Prime. Die Geisterstunde hier in der Spielwiese bei uns ist fast durch. Aber im Netz, da hört sie nie auf. Da kann man immer weiter nach gruseligen, unheimlichen Geschichten, Fotos und Videos suchen und stößt dann zum Beispiel auf richtig stranges Zeug wie, ihr erinnert euch noch, das hier. Genau, das Video mit dem singenden Frauenroboter, das angeblich von einem Mörder stammt und der damit seine grausige Tat verarbeiten will. Terra the Android. Ja, jetzt reicht's auch mit Terra, weil irgendwie kriege ich jedes Mal eine Gänsehaut bei diesem Gesang. Ja, ein paar Klicks genügen aber, um eine wesentlich harmlosere Geschichte über dieses Video zu finden. Denn Internetdetektive, die haben sich da natürlich draufgestürzt, haben auf dieses Video und geschaut, wo das herkommen könnte. Und haben dabei eine uralte Webseite aufgespürt. Und auf der ging's um Robotik und ein User dieser Seite namens John Bergeron. Der hatte damals eben auch seine Terra voller Stolz präsentiert und Musikvideos mit ihr zum Verkauf angeboten. Ja, und John Bergeron, das kann man dann auch relativ schnell rausfinden, der ist heute Musiklehrer und hat eine neue Homepage. Fand ich beruhigend, muss ich sagen. Jedenfalls so lange, bis man weiterklickt. Nämlich dann wird aus John Bergeron plötzlich nur ein Deckname und ein Ablenkungsmanöver und hinter Terra steckt wieder ein perverser Killer. Noch ein Klick weiter, plötzlich heißt es, Terra hätte ihren Schöpfer eigentlich getötet und ist seitdem mordenderweise in der Welt unterwegs. Ja, egal, also welche Geschichte auch immer stimmen mögt, die könnt ihr euch dann selber aussuchen. Was dieses Terra-Video auf jeden Fall macht, es bringt den Grusel aus dem Netz perfekt auf den Punkt, das Creepy-Net perfekt. Es ist ein irritierend verstörendes Video, das irgendwo aus den Untiefen des undurchdringlichen Netzes auf meinem Monitor erscheint und dann tauchen irgendwelche noch verstörendere Geschichten zu diesem Video auf. Und diese Geschichten verändern sich dann auch immer mehr und es tauchen immer neuere, absurdere Versionen und Varianten auf. Bis ins Unendliche, da kennt das Internet weder Gnade noch Ende. Und ja, das ist eben Internetgrusel, wie wir heute in der Spielwiese ihn analysiert haben. Der findet einfach kein Ende. Wahrscheinlich auch, weil Technologien einfach immer von vornherein gruselig sind. Wir benutzen sie immer und überall, aber verstehen tun wir sie eigentlich nicht. Und dann geht's einfach auch mal ganz schnell, dass sich ein Geist in der Maschine festsetzt. In diesem Fall im Internet. Deshalb herzlich willkommen im Creepynet und ciao, servus hier bei der Spielwiese. Ich wünsche euch angenehme Albträume. Die Redaktion hatten Vanessa Schneider und Katja Engelhardt. Produziert haben Jacqueline Hofer und Johanna Gutzig. Und mein Name ist Ralf Glander. Ciao, servus. Puls.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch die Frage. Wenn Leute große Scheiße bauen, dann sperren wir sie ins Gefängnis. Aber wie es dort wirklich ist, wissen nur die wenigsten.
Man wird wirklich einsam. Ich weiß aber nicht, ob das hier eine Strafe ist. Es ist unangenehm, aber mei, dann sitzt du halt die Zeit hier ab.
Wird man da zum besseren Menschen oder wird da alles nur noch viel schlimmer?
Im Knast musst du fokussiert bleiben, damit du nicht komplett kaputt gehst im Kopf, weißt du? Weil sonst ist die Gefahr sehr groß bei längeren Strafen, dass du in Depressionen komplett versinkst, die du dann später nach der Haftzeit auch nicht so einfach los wirst.
Pulsreporter Michael Badlewski zieht für ein paar Tage selbst in eine Jugendstrafanstalt, spricht mit Wärtern, dem Rapper Xatar und mit seinen Knastbrüdern.
Ich habe die Scheiße nur mal gemacht und dann ist es halt so, gell? Da akzeptiere ich das halt. Da sitze ich die Strafe ab und dann war es das halt das letzte Mal. Also ich habe da keinen Bock mehr drauf.
Puls stellt die Frage, wie schlimm ist Knast? Die Frage und alle anderen Puls-Podcasts findet ihr auf deinpuls.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Puls. Dieses neue Radio.